Wir standen in einem Raum, wo, ich glaube, ein runder Tisch in der Mitte stand mit 6, 7 Stühlen dran. Und die Dame hat uns halt erzählt, ne, wer da alles schon saß und wie dann das Wandgemälde entstanden ist und wer da irgendwie mitgewirkt hat und warum. Und du dachtest so, ja, ich sitze hier eigentlich quasi neben irgendwie einem der berühmtesten Künstler.
Hast selber gleich den Pinsel in der Hand, sozusagen.
Ja. Besser nicht. Besser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reisen, die prägen Podcasts. Heute befassen wir uns mit einem Reiseziel, was bei den Deutschen quasi standardmäßig unter den Top 5 der Reiseziele jedes Jahr landen wird. Für uns geht's nach Italien. Italien, das ist Dolce Vita, das sind Strände, das ist fantastisches Essen in allererster Linie. Und ich mache das natürlich hier nicht alleine. Ich begrüße die Frau, die sonst diesen Podcast hier moderiert. Hallo Caro.
Hallo Toni.
Und ich begrüße Sandra. Hi Sandra.
Hallo Toni.
Toni, das bin ich. Ich habe die große Ehre, den Umfulana-Podcast weiter moderieren zu können. Danke Caro für das Vertrauen an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Und mich freut sehr, dass wir mit Italien einsteigen. Ich habe viele positive Erfahrungen zu Italien als Reisender. Sehr schlechte Erfahrungen mit der Sprache, weil da habe ich damals im Abi mit 5- abgeschlossen. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet da weniger Probleme. Wir können ja mal anfangen erstmal, wo hat es euch hin verschlagen? Ihr wart 17 Tage, 18 Tage unterwegs, ne?
Genau. Wir sind in den Süden Italiens geflogen, haben eigentlich, ja, ich würde mal sagen, den Fuß quasi gesehen und sind dann noch nach Sizilien übergesetzt. Gestartet sind wir in Bari, also in Apulien und haben dann den Stiefel einmal oder den Stiefelabsatz einmal bereist, nicht wirklich umrundet, aber sind durchgefahren und sind dann durch den Fuß links, rechts, zickzack von der einen Küstenseite zur anderen durch den Süden gefahren und sind dann, wie gesagt, in Silla übergesetzt und haben noch den Norden von Sizilien gesehen. Bis Palermo sind wir gefahren, ne?
Ja. Genau. Das ist ja witzig, das können wir ja den Leuten erzählen. Wir haben ja auch extra die Karte nochmal liegen, damit wir genau nachgucken können, wo ihr überall lang gefahren seid. Seid ihr denn selbst gefahren? Ich finde, das ist immer in Italien, hört man immer, dass der Verkehr so ein Chaos ist. War das bei euch auch?
Eigentlich waren wir sehr glücklich mit dem Fahren. Wir hatten unseren kleinen Fiat, unseren gelben Fiat, mit dem wir unterwegs waren. Und so war es eigentlich super angenehm, weil der Verkehr im Vergleich zu Deutschland eigentlich meistens ruhiger war, außer in Palermo natürlich.
Ihr kommt an, der erste Tag. Wo seid ihr gelandet? Wo seid ihr gestartet? Weil ich weiß aus deiner Erzählung, Caro, es ist viel passiert schon an Tag 1.
Ja, Tag 1 war schon irgendwie eine Reise für sich so vom Gefühl her. Das müssen wir auch im Nachhinein immer sagen. Wir sind morgens früh ab Köln geflogen, in Bari gelandet, haben den Mietwagen da entgegengenommen und sind dann mit diesem kleinen, süßen, gelben Auto losgedüst und sind eigentlich erstmal südlich gefahren. Und dadurch, dass es so unterschiedliche Orte in dem Moment schon waren, hatten wir halt zum einen ein Trullihäuschen, wo wir übernachtet haben.
Was ist ein Trullihäuschen?
Ein Trullihäuschen, das sind diese kleinen, süßen, weißen Häuser mit so einer Zipfelmütze quasi obendrauf. Also früher, glaube ich, viel in der Landwirtschaft irgendwie auch genutzt. Mittlerweile halt sehr, ja, special zum drin übernachten. Ich glaube, das sieht man da einfach sehr oft. Haben aber auch eine Unterkunft an der Küste besucht. Also es war so, sind durch Olivenhaine gefahren. Es war schon so sehr viel Abwechslung am ersten Tag alleine. Deswegen müssen wir immer über diesen ersten Tag schmunzeln, dass man da schon eigentlich eine Reise hätte draus machen können.
Also ich will mich jetzt nicht an dem Trolleyhaus aufhängen, weil ich finde das aber sehr spannend. Ihr habt ja auch Bilder dazu mitgebracht. Wie sieht das von innen aus? Weil es wurde in der Landwirtschaft genutzt. Ist es dann so mehr Scheune oder wie ist das? Ja. In was wohne ich?
Es ist trocken bei euch. Also es sind einfach nur Steine, die sehr geschickt aufeinander gestapelt werden und die tatsächlich so halten über viele hundert Jahre. Und von innen sieht es aus wie eine Scheune eigentlich. Also es gibt auch üblicherweise keine Fenster. Es ist da drin schon auch dunkel, das muss man als Unterkunft auch bedenken. Aber je nachdem, wenn die gut ausgestattet wurden von unseren Gastgebern, ist es auch sehr gemütlich, da drin zu wohnen und klimatechnisch ganz angenehm im Sommer.
Das ist natürlich auch noch eine entscheidende Frage. Wann genau wart ihr da?
Wir sind im Oktober gereist, heißt, wir waren eigentlich in der Nebensaison unterwegs, fanden das aber super, weil man viele Orte so für sich hatte. Ich glaube, es waren auch einige Orte dabei, die im Sommer sicherlich sehr touristisch sind. Das war wirklich mega. Also man hat vom Wetter her, es war eigentlich sehr gut, ein bisschen durchwachsen teilweise, aber jetzt nie, dass man, es war schon so alles dabei an Klamotten.
Ja, also wenn man an Badeurlaub denken würde, wäre es schon schwierig, weil man hatte schon auch windige Tage und wir hatten auch Regen, aber wir hatten auch viel Sonnenschein und nachdem die Front dann durchgezogen war, hatten wir wirklich schönes Wetter.
Jetzt hat man das ja oft so, Italien ist eigentlich der klassische Badeurlaub oder man macht auch diese bekannten Städtetrips. Jetzt war eure Reise so ein bisschen, ich sag mal, eine Rundreise durch den Stiefel von Italien. Was genau wolltet ihr quasi sehen? Also was waren so die Ziele? Was wolltet ihr entdecken?
Ja, vor allem Kalabrien lag uns ganz doll am Herzen, weil Kalabrien, ist, wissen wir, ist weniger bereist, weniger touristisch, aber auch schwieriger mit der Infrastruktur. Das heißt, wir können dort nicht gut bisher unsere Reisen anbieten, weil uns da noch ganz viele Lücken, die wir nicht kannten, wir da dort hatten. Und wir waren super gespannt darauf, wie man das in eine Apulien- oder Sizilienreise integrieren kann oder wie es auch alleine stehen könnte.
Ich glaube, man kennt das, ihr habt das auch witzigerweise hier in das Briefing, was ich bekommen habe, reingeschrieben, so auf die Suche nach den Bildern der Postkarten. Wie war es denn vor Ort? Ist es so gemalt? Ist es so dieses Schöne oder ist es doch so ein bisschen südlich überlaufen, sage ich mal?
Also ich fand, Kalabrien war wirklich spannend. Ganz anders als Apulien, ganz anders als Sizilien. Das war einerseits viel untouristischer, viel ruhiger irgendwie, gediegen ist vielleicht das falsche Wort, aber so viel sanfter in vielen Dingen, viel rauer, aber auch wieder andererseits, also ganz spannend von der Landschaft her. Wir sind durchs Gebirge gefahren, das war wirklich auch sehr schön, das wollten wir nämlich auch mal testen, wie gut das funktioniert, vielleicht von der einen zur anderen Seite zu kommen. Die Orte, die wir da besucht haben, die hatten alle ihren eigenen Charme, würde ich sagen, also
wo, schon unterschiedlich. Wo wart ihr so, um so die auch zu benennen?
Ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass wir jetzt für uns auch die Einstellung der Kalabrier übernommen haben, dass wir zum Beispiel Tropea, was in Kalabrien liegt und für die touristisch gesehen die bekannteste Stadt ist, jetzt nicht mehr als Kalabrien selbst betrachten, weil es gar nicht dem Stil der Region entspricht. Das ist wirklich ein touristischer Ort und nicht unbedingt unsere größte Empfehlung, die wir aussprechen würden. Also man kann nicht abschlagen, dass die Strände der Umgebung paradiesig sind, das ist definitiv so. Also das ist ein Traumstrände, weiß mit türkisem Wasser, das kann man fast gar nicht glauben. Selbst im Vergleich zum Rest der Region, aber ansonsten hat es vor allem touristische Läden zu bieten, die auch nicht besonders attraktiv sind, wenn man ganz ehrlich ist. Und auch Pizzo ist ja auch der nächstgelegene touristische Ort, hat uns jetzt auch nicht überzeugt.
Ja, da haben wir schon irgendwie so das Ursprüngliche gesucht und gefunden in den anderen Orten. Ich glaube, deswegen sind wir da auch rückwärts so ein bisschen wieder rausgestolpert.
Genau, ja.
Weil man dann doch sehr überfrachtet war von Tropea und Pizzo auf jeden Fall, ja.
Ja, als Überraschung habt ihr ja zum Beispiel auch ganz klar gesagt, dass Crotone sich sehr ins Rampenlicht gespielt hat bei euch beiden. Vor allen Dingen gutes Essen.
Ja, das war wirklich, das war das Besondere an Kalabrien, fand ich. Das war so gastfreundlich. Die Leute, also war der Rest Italiens auch, aber da war das schon besonders. Wir sind abends in einer Stadt angekommen, in Cosenza, und waren irgendwie auf der Suche nach was zu essen. Und es war nicht so viel geöffnet, müsste man sagen. Und dann sind wir durch die Straße gelaufen und haben noch was gesehen, wo was offen war, sind dahin, haben dann gemerkt, dass Englisch, naja, kam nicht so gut, konnten wir uns nicht mit verständigen. Aber das ging dann so mit Händen und Füßen. Also es war so nett irgendwie, das war mehrfach wirklich in Kalabrien so. Wir sind auch zum Teil mit in die Küche gegangen und durften einfach zeigen, was wir essen möchten, und wurden dann da bedient, und es war wirklich so herzlich irgendwie. Das sind dann auch so die schönen Momente, wo man denkt, ja, es ist nochmal was ganz anderes vielleicht als so touristischere Regionen.
Vielleicht als kleiner Kontext zu Cosenza. Cosenza ist quasi der Drehpunkt in der Region. Also es ist die Hauptstadt, liegt auch den Kalabriern am Herzen, weil da eben auch viele zum Studieren hingehen. Und man merkt auch, ist die Historie und Kultur in der Stadt. Es ist aber äußerlich eher ein bisschen verfallen. Aber man kommt dort immer vorbei, die Straßen führen da vorbei. Also wenn man von Apulien nach Kalabrien oder eben runter auch nach Sizilien fährt, ist das der Drehpunkt, wo die Straßen durchführen, wo man gerade durchkommt. Wenn man aber in die Stadt mit dem Auto reinfährt, muss man am besten wirklich das kleine Auto haben, weil auch wir mit unserem Mini Fiat hatten teilweise nur so geschätzte 20 Zentimeter hier auf jeder Seite noch bis zur Mauer an den engsten Stellen, in denen wir dann notgedrungen gelandet sind und denen wir auch nicht mehr ausweichen konnten. Also man kann stecken bleiben, und es ist ein anderes System, also es ist pures Chaos-System da tatsächlich. Es war gar nicht unangenehm, aber es ist pures Chaos-System. Alles steht quer auf der Straße, Parkplätze sind da, wo halt Platz ist. Aber es hat es halt wirklich auch interessant gemacht, weil es so anders war wie die anderen Städte auch, die wir überwiegend gesehen haben.
Dann kommen wir jetzt noch zu einem Ort, der aussprachemäßig mich schon wieder vor Herausforderungen stellt, aber Cerace.
Cerace, ja.
Da seid ihr auch vorbeigefahren.
Genau, das ist einer von den historisch extrem bedeutsamen und beeindruckenden Orten. Die Küste, die Südküste von Kalabrien hat sehr, sehr viel Geschichte zu bieten. Die kann ich jetzt nicht so wiedergeben, aber man wird dort sehr viele Spuren finden von alten Mosaiken, die man da nicht erwartet, zu anderen Strukturen und Gebäuden, Amphitheatern und auch alten Dörfern. Und Cerace ist eins von den befestigten Dörfern, würde ich sagen, wo früher die Bevölkerung von der Küste in die Berge gezogen ist, weil es eben feindliche Angriffe gab. Und genauso fühlt man sich auch, wenn man dort hochfährt.
Okay.
Natürlich sind wir wie immer, weil am Ende des Tages schon im Dunkeln angereist, bis wir dann endlich an unserem Übernachtungsort angekommen sind und hatten dann die Freude, diese wunderhübschen, engen, schmalen Serpentinen im Dunkeln, ich glaube auch bei Regen hochzufahren. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend, das muss man schon zugeben. Und man fragt sich auch wirklich, wo man da hinkommt, weil es ist wie auf eine Burg hochfahren, aber die Burg ist quasi das ganze Dorf. Also es ist rundum ummauert, es ist extrem steil, man hat eben auch fantastische Ausblicke am nächsten Tag. Man hat diese alten, engen Gassen, überall Überraschungen. Wir haben auch in einem Palazzo übernachtet. Wie würdest du den beschreiben?
Den Palazzo?
Ja.
Urig?
Das ist ein sehr deutsches Wort für einen italienischen Palazzo.
Also luxuriös ist es nicht.
Ja.
Kalabrien ist insgesamt immer einfacher gehalten. Man merkt schon, das ist grundsätzlich eine ärmere Region. Also man kann das nicht mit der Toskana vergleichen. Also Unterbringung ist immer ein bisschen einfacher. Aber es heißt nicht, dass sie nicht auch gut ist. Man kann nur nicht 100%. Das sind halt immer so 90% von der Perfektion sozusagen, die man da findet. Und eben auch nicht wirklich englischsprachige Gastgeber. Die gibt es schon mal, aber es ist eine Seltenheit. Das heißt, man kommuniziert dann typisch italienisch mit Gesten.
Und Ende Füße.
Ja. Aber dann war urig vielleicht doch nicht das falscheste Wort, weil das steht ja für so eine Form von einfacher Gemütlichkeit und dass es sehr simpel ist. Deswegen. Ich finde den Aspekt aber sehr interessant, dass es sich anfühlt, man ist auf einer Burg und dann ist dort das ganze Dorf. Ich habe gleich so diese klassischen Filme, die man aus Italien dann so kennt. So früh morgens alle laufen durch die gepflasterten Straßen und es gibt gutes Essen, da am Rand sitzen die älteren Leute. Ist es genau so?
Ja. Genau so, da kann man noch die italienische Hochzeit damit
reinsetzen,
die wir da auch am Rande noch miterlebt haben. Ja. Das passt ganz genau.
Manchmal ist es doch ein bisschen Klischee. Okay, dann ein weiteres Ausflugsziel, was sehr burgenähnlich klingt, was aber dann doch nochmal ganz anders ist. Basilicata ist im Briefing, fand ich auch sehr witzig, stand der Stairmaster. Das heißt, das klingt nach vielen Schritten und vielen Treppen.
Genau, Basilicata ist ja, also eigentlich die Region, wir waren dann in Matera ganz gezielt. Das ist wirklich der Stairmaster der Vergangenheit. Also spannendes Ziel. Wir haben echt viel gelernt in dem ein, zwei Tagen, irgendwie, als wir da waren, hat man sehr viel mitgenommen. Aber auch für unsere Kunden dann eben sehr viel mitgenommen, was man vielleicht empfiehlt, was man nicht empfiehlt. Man muss da echt damit rechnen, dass man auf Maps schaut, ich muss 100 Meter zum nächsten Restaurant gehen, wo ich abends reserviert habe. Ja, aber geh mal lieber eine halbe Stunde früher los, weil da sind halt wirklich Höhenmeter dazwischen und Treppen. Und es ist ein bisschen so ein Labyrinth in Stein gehauen. Es ist wunderschön, das fand ich auch, war auch wieder so eine Empfehlung für mich persönlich, in der Nebensaison dahin zu fahren. Ich glaube, in der Hochsaison ist das schon deutlich voller, einfach weil es nicht mehr so unbekannt ist natürlich. Aber da muss man einfach mit rechnen, dass man da ein bisschen Kondition schon braucht.
Hm? Also viele Treppen nehmen wir da heraus. Es ist wahrscheinlich dann auch sehr dicht bebaut, weil es muss ja dann immer rapide hoch, runter gehen. Das heißt, fahren auch kein Thema, wahrscheinlich.
Fahren war spannend. Wir haben außerhalb oder nicht in diesen Höhlen gewohnt und haben dann halt auch kurz außerhalb davon geparkt, was für uns eigentlich perfekt war, weil das Auto stand einfach da. Wir hatten nicht weit zu unserer Unterkunft und sind dann das letzte Stück zu Fuß gegangen. Da gibt es aber ganz klar die Empfehlung, wenn man in den Höhlen wohnt, dass man eben vielleicht den Parkservice oder den Gepäckservice von der Unterkunft nutzt. Aber da haben wir auch schon gesagt, da werden wir auf jeden Fall in unseren Reiseunterlagen aufarbeiten, dass man da Empfehlungen lesen kann.
Bei unseren aktuellen Unterkünften ist das natürlich immer der Fall, dass das gegeben ist, weil man möchte nicht über die Treppen seine Koffer über weite Strecken schleppen.
Also wenn ich eine halbe Stunde für 100 Meter Restaurant brauche, dann brauche ich nicht noch 20 Kilo Gepäck. Ja. Nee. Aber schlafen in Höhlen, habe ich daraus jetzt gehört, weil die Unterkünfte ist quasi, ist es dann auch, ich bin in Stein gehauen, sage ich mal, und da haben sie mir dann noch ein Bett dazugelegt.
Ja, genau. Also die Stadt besteht quasi aus zwei Tälern zwischen den Bergen, in denen sich die Höhlen befinden. Und entweder man hat idealerweise den Ausblick über diese Täler, wie wir den diesmal hatten, oder man ist in den Höhlen selber direkt drin, die dann eben wieder mal die typische Behausung da waren, die auch klimaregulierend gedacht waren und es halt auch immer noch sind. Aber das passt natürlich nicht unbedingt mit unseren Klimavorstellungen. Also man hat ein bisschen andere Luft in den Höhlen, weil es eben natürlich reguliert ist. Selbst wenn da eine Klimaanlage mit drin ist, ist die Luftqualität ein bisschen eine andere. Man hat auch traditionell keine Fenster. Ab und zu gibt es natürlich mal eine kleine, aber üblicherweise ist es eine Höhle, in der dann das meist offene Badezimmer sich befindet. Das ist dann mit einer Glaswand abgetrennt. Und die Tür, die zum Hof oder dergleichen hinführt.
Also schon auch wieder ein ganz spannendes Hotelkonzept oder Unterkunftskonzept. Ob ich da jetzt eine Woche drin wohnen müsste, weiß ich persönlich nicht. So für ein, zwei Nächte ist es sicherlich für die Leute, die Lust drauf haben, super spannend, das einfach mal zu erleben, weil es schon einfach was Außergewöhnliches ist. Aber man muss sich halt, ne, wie Sandra sagt, so auf ein, zwei Dinge dann doch vielleicht einstellen oder wissen, ist das mit einer Glasscheibe zum Bad, ist das für uns okay oder will ich vielleicht doch lieber ein klassischeres Zimmer haben, wo ich die Fenster aufreißen kann und die frische Luft wieder reinkommt. Das ist in den Höhlen dann schon ein bisschen was anderes, auch wenn es sehr spannend ist.
Aber von den Bildern her muss ich sagen, es sieht schon sehr beeindruckend aus, alleine halt, da steht ein Bett mitten im Stein. Also es ist einfach ein bisschen, das ist schon sehr spannend gemacht dann auf jeden Fall. Wir bleiben nochmal so ein bisschen in dieser Region. Ihr habt ja nicht nur die Hotels besucht, um zu gucken, wie toll die sind, sondern auch so ein bisschen, was kann man unternehmen in der Region, in anderen Ecken. Was sind so die klassischen Dinge, die ihr unternommen habt? Oder was sind so klassische Dinge, die ihr vielleicht empfehlen würdet oder sagt, boah, das muss nicht unbedingt sein? Gibt es ja auch manchmal.
Also Empfehlung würde ich sagen, ganz klar eine Stadtführung zu machen. Wir haben einen ganz tollen Guide getroffen, der auch super Deutsch gesprochen hat. Ganz klare Empfehlung, weil sonst läufst du da so ein bisschen planlos durch, guckst dir zwar viel an, aber das alles mit Geschichte irgendwie untermalt zu erfahren, ist schon deutlich spannender. Der kann das auch an Fitnesslevel anpassen. Auch nicht ganz verkehrt. wäre für mich absolut eine Empfehlung, das einfach zu machen, weil man erfährt so viel von ihm oder generell von einem Guide mit Sicherheit. Würde ich jederzeit wieder so machen.
Sandra?
Ich kann dem absolut zustimmen. Und dann kommt es eben noch drauf an, für eine Anlass man eventuell da ist. Wenn man was ganz Besonderes feiern möchte, gibt es auch Möglichkeiten in diesen Höhlen, die auch größere Systeme bilden können, besondere Veranstaltungen wahrzunehmen, die auch organisiert werden können. Es kann bis zu einem kleinen Privatkonzert mit Degustation von Käse und Wein, also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man da besondere Stunden verbringen kann. Und wer Lust hat, wandern zu gehen, kann das außerhalb von der Stadt im gegenüberliegenden Nationalpark auch und dabei auch die Höhlen, die Felsenkirchen, die es dort gibt, entdecken. Dafür hatten wir natürlich nicht die Zeit, aber es hat sehr verlockend ausgesehen.
Dann lasst uns mal zur größten Insel kommen. Lasst uns mal nach Sizilien abbiegen. Da ist viel zu sehen, weil es flächenmäßig sehr groß ist. Was ist denn bei euch hängen geblieben am ehesten?
Sizilien war, nachdem wir dann durch Kalabrien gefahren sind, das hat mich ein bisschen wachgerüttelt. So. Also ich war davor so sehr dreamy unterwegs und es war so, man hat keine Touris gesehen, es war einfach entspannt. Und dann sind wir nach Sizilien übergesetzt und dass es da halt touristischer ist, ja, das glaube ich, brauchen wir uns nichts vormachen. Wir sind mit der Fähre sehr unkompliziert eigentlich rübergefahren. Mit unserem kleinen, süßen, gelben Panda sind wir dann auf die Insel übergesetzt. Und da war halt direkt so größere Stadt. Man war irgendwie auf den Autobahnen unterwegs, die sehr viele Tunnel haben. Das ist uns tatsächlich negativ aufgefallen. Also man hat nicht so dieses Fahrerlebnis wie jetzt beispielsweise am Festland.
Unter dem Chilento-Gebiet, also südlich von Neapel, also weiter südlich, die Küste war fantastisch. Da hatte man immer den Ausblick übers Meer. Und das hatten wir noch in Erinnerung. Und dann kamen die Tunnel auf Sizilien.
Da haben wir wirklich versucht, dann Wege zu finden, die wir halt auch in den Reiseunterlagen aufnehmen können, die halt eben mehr durch, ja,
die Nationalparks,
durch die Nationalparks führen. Das war eigentlich auch ein Test, ne, dass wir geguckt haben, wie man da durchfährt.
Ja.
Das hat super funktioniert. Würde ich jetzt sagen, kann man auf jeden Fall machen. Sollte man schon im Hellen tun. Auch da eine Empfehlung.
Mhm.
Aber es ist deutlich schöner, da einfach abseits der Autobahn unterwegs zu sein, weil man dann halt landschaftlich auch was mitnimmt und nicht durch diese Tunnelstrecken fährt.
Ganz konkret sind wir dann in Taormina gewesen als erste Station und sind sozusagen am Ätna vorbei mit verschiedenen Stops in interessanten Orten und Naturerlebnissen, sagen wir mal. Quer durch den Nationalpark gefahren und haben auch für diese kleine Strecke an die Nordküste, nur bei Tindari ist der bekannteste Ort, in die Richtung sind wir gefahren. Dafür haben wir quasi den ganzen Tag gebraucht, obwohl das eine kurze Strecke von einer Stunde entlang der Küste sein müsste ungefähr.
Weil es aber einfach zu schön war, weil man die ganze Zeit gucken musste quasi.
Ja. Wir haben auch viel Zeit mitgefilmt beim Fahren, weil es so wunderschön war, die Strecken, die Berge durch Wege, die wir gefahren sind, das war schon sehr beeindruckend. Also das ist dann wiederum sehr, sehr, sehr schön.
Und eigentlich ja unser erster Stop. War das da, wo diese Special-Unterkunft war? Bin ich gerade richtig?
In Taormina?
Ja.
Ja, die Casa Cuseni
ist
auch mein Highlight, muss ich sagen.
Also irgendwie sprachlos. Man hat diesen Blick auf den Ätna, man ist in einer Unterkunft, die so aus den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten super, super viel geschichtlich mit sich bringt.
Wir Jahrhunderte. Sind da
Jahrhunderte. wir sind da empfangen worden und du hast sie ja damals aufgenommen.
Mhm.
Jetzt haben wir die Gastgeber da besucht und das war, ich wusste nicht, was uns erwartet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war wirklich, das ist schon was sehr Besonderes, das muss man einfach sagen.
Die Casa Cuseni hat ein Inhouse-Museum, also eigentlich geht es vor allem um das Museum. Es gibt dort dann auch eine Führung, wenn man vor Ort ist, in denen man die gesamte Geschichte mit sehr vielen interessanten persönlichen Geschichten der ursprünglichen Besitzer zu hören bekommt. Es war ein Haus, in dem sich die Künstler getroffen haben. Unter anderem Picasso, Dali und die Kunstwerke sind im Haus geblieben, die dort gemalt wurden. Das heißt, die Wände sind mit Originalkunst tapeziert. Aber auch die Begeisterung, die hinter dieser Geschichte steht, hinter all den Erlebnissen und
man fühlt sich so ein bisschen dahin zurückversetzt, als ob man, also wir standen in einem Raum, wo ich glaube ein runder Tisch in der Mitte stand mit 6, 7 Stühlen dran. Und die Dame hat uns halt erzählt, ne, wer da alles schon saß und wie dann das Wandgemälde entstanden ist und wer da irgendwie mitgewirkt hat und warum. Und du dachtest so, ja, ich sitze hier eigentlich quasi neben irgendwie einem der berühmtesten Künstler.
Hast selber gleich den Pinsel in der Hand sozusagen. Ja.
Besser nicht. Besser.
Ah, okay, aber das ist natürlich auch sehr beeindruckend, wenn man nicht nur diese Originalkunst dann hat, man hat diesen Blick auf den Ätna. Generell, Unterbringung in einem Museum klingt schon sehr spannend. Ist es vergleichbar mit den Orten, wo ihr davor gewesen seid oder war es was ganz anderes nochmal?
Das war was ganz anderes. Hm. Also natürlich Taormina oder generell Sizilien dann einfach eben wieder dieses Touristischere. Aber diese Unterkunft wüsste ich nicht mit irgendeiner Unterkunft, wo ich generell schon mal war, zu vergleichen.
Was kann man noch gut erleben?
Wir haben uns auf jeden Fall informiert so Richtung Ätna-Touren. Wir haben selber keine gemacht aus zeitlichen Gründen, haben dabei halt eben geschaut, was es vielleicht für Anbieter gibt, damit man das eben dann auch erlebt. Sizilien, was war noch? Ah, wir haben einen Kochkurs gemacht. Ganz zum Schluss haben wir uns nochmal getraut und haben einen Kochkurs gemacht. Und da ist mir so aufgefallen, dass die Italiener einfach sich Zeit nehmen. Das war, glaube ich, so das größte Learning in dieser Zeit mit der Dame, die wir da hatten. Dass sie sich einfach das in Ruhe gemacht hat, mit Liebe gemacht hat. Irgendwie nicht so wie vielleicht die Deutschen schnell, schnell, um was zu essen, sondern zu kochen, um zu kochen. Das war irgendwie sehr nett, fand ich. Und haben da so das ein oder andere Gericht dann mit nach Hause gebracht.
Jetzt ist nur die Frage, was habt ihr gekocht? Die Spannung ist jetzt gerade am Maximum. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was es zu essen gab.
Also es gab eine Pasta mit einem Pistazienpesto, was wir selber gemacht haben. Und Shrimp, glaube ich, dabei. Ne?
Mhm.
Dann gab es ein Fischgericht überbacken. Köstlich. haben wir 3 oder 4 Sachen gemacht.
Wir haben noch den Nachtisch gemacht.
Den Nachtisch, genau. Das war Cannoli, die wir dann selber den Teig hergestellt haben, gerollt haben, in diese Form gebracht haben, frittiert wurde und dann diese Creme eben, diese, ich glaube, das ist ja eine Ricotta-Füllung gemacht haben. Wir sind wirklich rollend da rausgegangen. Wir haben auch noch genügend Cannoli und Füllung mitbekommen. weil man irgendwie so da gar nicht alles essen konnte. Aber es war schon ein cooles Erlebnis. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ist aber auch ein Tageserlebnis dann, wenn man quasi gesagt hat, die Italiener lassen sich Zeit. Oder wie lange hat es ungefähr gedauert? Weil ich meine, ein Kochkurs geht ja nicht so schnell, wenn man dann auch noch essen muss.
Wir waren ein paar Stunden da. Also es ist eine gute Mittagspause sozusagen in italienischer Variante.
Vorher nicht so viel Frühstück.
Ja, das wäre hilfreich. Ja.
Und abends haben wir dann nochmal Reste von den Hauptspeisen gegessen. Die haben wir auch noch mitbekommen.
Ja. Ansonsten ist Sizilien oder die Nordküste, an der wir ja waren, für Cefalù und die goldenen Strände bekannt. Und es gibt auch, wir haben uns auch diverse Strände angeschaut, auch außerhalb von Cefalù, weil dort ist wie immer natürlich sehr viel los dann in der Saison. Und haben auch einige andere schöne Strände an der Nordküste gefunden. Da kann man sich schon, ja, ein bisschen ausbreiten und es gibt auch wirklich sehr schöne Unterkünfte, die ein bisschen weiter im Hinterland liegen, aber mit guter Fahrtentfernung zur Küste. Das gibt einem dann die Kombination aus der Ruhe und dem Baden. Mhm. Und man hat direkt den Weg in die Nationalparks, weil auch hier gibt es die Madonienberge. Da haben wir auch eine sehr interessante Bekanntschaft noch gemacht, als wir die Frau getroffen haben, die auf ihrem Grundstück am Berg die Pflanzen und das Manna uns gezeigt hat. Also dort wird Manna produziert und es gibt ein Paar, das dort Führungen anbietet. Einmal die Hiking-Touren tief in die Madonienberge, die man vielleicht nicht selber machen kann. Einmal Pflanzenkunde würde ich es grob nennen, aber auch mit der Herstellung von verschiedenen, ja, Essens oder sonstigen Liege, so Insektenschutz, Heilmittel, ja. Genau, ja. Die fanden wir total sympathische Guides. Freuen wir uns auch schon drauf, wenn wir dort mal ein paar Führungen machen können. Dort gibt es zum Beispiel auch Orchideenführungen im Frühjahr.
Oh,
also
wow.
Die kennen die Orte, an denen die wilden Orchideen dann wachsen und blühen und bringen dann ihre Gäste genau dorthin, wo dann die Orchideen sind, dass man vielleicht 8 verschiedene wilde Orchideenarten dann an einem Tag zu sehen bekommt.
Das ist natürlich auch sehr beeindruckend und sehr geeignet, um dann wieder mitzufilmen als Unterleger für die schon ohnehin schönen Fahrtvideos. Ich würde weiterziehen von eurer Dienstreise. Ich würde mich so langsam Richtung Apulien bewegen. Da gibt es das sogenannte Masseria-Phänomen und das muss mir jetzt nur jemand erklären.
Die Masseria ist quasi eine alte Bauernhof, aber Bauernhof, finde ich, passt nicht so ganz. Es ist wie das Gutshaus vom alten Hof. Also es sind meistens sehr große Häuser, sehr beeindruckende Häuser auch, um die eben früher die Landwirtschaft rundherum war. Und davon ist meistens auch, wenn es gerade Unterkünfte sind, noch ein Rest vorhanden, sodass es auch oft Gemüse aus dem eigenen Garten gibt und dergleichen.
Ja, das hatten wir generell, finde ich, oft, ne? So diesen heimischen Anbau, lokale Produkte, das war schon echt besonders. Da haben auch viele Gastgeber immer stolz gezeigt, wie groß der Gemüsegarten ist.
Und das heißt quasi, also je nachdem, wo ihr untergebracht seid, zum Frühstück gab es frisch vom Garten auf den Tisch sozusagen.
Ja. In Apulien die Mehrzahl von den Unterkünften, die wir uns jetzt anschauen. Also nicht das generelle Hotel, aber von den Unterkünften, die wir versuchen zu finden, ist es schon beeindruckend, dass es fast die Mehrzahl ist, die ihren eigenen Anbau von Obst, Gemüse und allem hat.
Im Laden alles selber gemacht.
Die Hühner auch im Garten
noch. Milchprodukte irgendwie vom Nachbar nebenan und so, das war echt cool. Mhm.
Ach, das ist natürlich wirklich sehr spannend und natürlich toll, wenn man dann auch noch so einen Einblick bekommen kann, sage ich mal, das hier habe ich gepflanzt und das habe ich angebaut, so eine kleine Gartentour bekommt. Generell Apulien, wir können ja mal anfangen wieder mit, wo seid ihr überall gewesen, beziehungsweise wo hat es euch hin verschlagen? Wir merken ja schon, es sind viele Ziele bei euch gewesen.
Ja, in Apulien waren es extrem viele kleine Orte, die wir besucht haben. Unsere größte Überraschung in Apulien, vielleicht fangen wir damit einfach an, war Lecce. Mhm. Lecce ist eine alte Barockstadt und auch eine Studentenstadt. Dadurch ist es dort sehr lebendig. Also nicht nur Touristen, die dort unterwegs sind, sondern eben auch einfach ganz normales italienisches Leben. Und das hat es dann den Charme gegeben, den wir manchmal in anderen Orten dann vermisst haben, weil dann die Touristenanzahl überwiegt.
Mhm. In Lecce habe ich noch zu dir gesagt, boah, hier würde ich auch mal so ein halbes Jahr einfach mal leben wollen.
Ja, genau.
Das war schon echt spannende Stadt auf jeden Fall. Mhm.
Aber was hat's, also wir haben das, dass es sehr schön aussieht, wir haben eine Studentenstadt, die sehr lebendig ist, aber was ist es noch so? Also ist es irgendwie der, sind da, ist es ähnlich wie mit den Menschen, die wir davor schon hatten, die sind alle so gastfreundlich und sagen, bleib doch auch gleich hier für ein halbes Jahr, oder was hat's noch so besonders gemacht, Lecce?
Es war irgendwie, also ich würde sagen, so der Mix, einmal haben die halt so diesen regionalen Barock, der wirklich spannend ist, dass man ihn einfach sieht und erfährt.
Also Lecce Barock ist genau. Ein Begriff tatsächlich, ja. Der da entstanden ist.
Dann haben die halt wirklich so, ich glaube, auch eine spannende Kulturszene, hatten wir jetzt leider nicht allzu viel Zeit für, da auch vielleicht so Abendveranstaltungen oder sowas mitzunehmen. Überall sitzen irgendwie in den Cafés draußen die Leute, es ist super entspannt trotzdem gewesen. Wir haben tolle Unterkünfte gesehen, das war ja auch mit den Palazzi da vor Ort. Mhm. Wo du so in der Geschichte oder in der Zeit mega zurückgeworfen wurdest und es war so spannend. Wir waren in einer Unterkunft drinne. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Wo wirklich die Zimmer von diesem riesigen und ich weiß nicht, wie hoch die Decken waren, gefühlt 4 bis 5 Meter war so meine Wahrnehmung. Die waren voll mit Kunst. Das ganze Ding war eigentlich super voll, aber es war so spannend, weil du konntest in jeder Ecke irgendwas sehen, irgendwas erkennen, alte Bilder. Das war irgendwie außergewöhnlich.
Ja, es sind wirklich dann die im Familienbesitz gelegenen Palazzos seit ewigen Generationen immer noch im Familienbesitz von der Familie geführt, die dann ihre kleinen B&Bs dort haben.
Hat uns auch so eine ganz alte Omi aufgemacht.
Ja, genau. In dem einen Jahr oder in dem anderen das Löwenmosaik, ja. Das wir in der Unterkunft gesehen haben, war, glaube ich, das schönste Mosaik, das ich bis jetzt jemals gesehen habe.
Und ich wusste nicht, dass ich ein Fan von Mosaik bin, aber bin ich.
Ja, also Lecce auf jeden Fall großes Plus. Sonst habt ihr gesagt, ihr habt viele kleinere Orte auch noch bereicht. Lecce ist ja dann schon der größere, sage ich mal, mit da unten. Gab es noch weitere, wo ihr so ähnliche Heimatgefühle bekommen habt, Caro?
In Nardo wäre ich gerne noch, hätte ich mehr Zeit. Das ist die kleinere Variante von Lecce, also auch eine Barockstadt, in der wir auch eine sehr interessante Unterkunft entdeckt haben. Auch quasi ein Albergo Diffuso, also eine Unterkunft mit mehreren Häusern verteilt in der Stadt. Da ist die Deckenhöhe dann weit über 5 Metern teilweise.
Oh, wow.
Da ist man im etwas luxuriöseren, aber gut bepreisten Bereich auf jeden Fall. Und die Stadt hätte ich mir gerne mehr angeschaut. Ich kann mir vorstellen, dass ich dort noch eine längere Zeit verbringen hätte können. Es war noch ein bisschen grüner.
Treffen können in der Mitte.
Genau. Es ist nicht weit voneinander entfernt, hat auch einen ähnlichen Ruf. Mhm. Da würde ich gerne nochmal hin.
Und ich glaube auch nochmal ein bisschen was, also ein anderer Ort. Polignano Amare waren wir ja auch. Ich glaube, das könnte auch zu Hochsaisonzeiten schon ganz gut besucht sein, aber so an sich süße Gässchen, man hat irgendwie so Keramikshops, die nette Sachen vertreiben, man läuft bis vorne an die Küste, ist aber halt relativ hoch, da ist so eine Steilküste, du guckst auf weiße Felsen und türkisblaues Meer und man kann da vor Ort zum Beispiel auch super so Bootstouren machen, dass man halt von unten sich das dann von der Innenseite, sag ich mal, diese Höhlen und diese Küsten und diese Felsen anschaut.
Sind es noch so, ich sag mal, Geheimtipps in Anführungszeichen oder ist es schon sehr touristisch?
Polignano Amare ist absolut touristisch. Mhm. Da gibt es auch ein Restaurant in den Höhlen, das hat unfassbar, also an der Küste in so einer Halbhöhle sozusagen, das hat unfassbare Preise, wenn man dort essen möchte, aber das es hat einfach trotzdem seinen Charme behalten. Ja. Das hat nicht jeder Ort, aber dort war es schon sehr schön. Dagegen waren wir in Ostuni, der weißen Stadt. Mhm. Da ist uns die Geduld ein bisschen ausgegangen. Das war uns zu voll.
Ah, okay.
Das hat sich ein bisschen für mich wie der Herdenauftrieb angefühlt, da hochzugehen. Erst als wir dann wirklich ganz bewusst uns in die kleinen Gassen abgesetzt sind, wurde es dann etwas attraktiver, aber da ist es schon dann auch anstrengend, wirklich anstrengend. Also wir hatten überall viele Treppen, es war überall schon recht sportlich. Das muss man sich schon ein bisschen planen, wie man sich das so verteilt zwischen den verschiedenen Stationen. Aber da war es dann wirklich ein bisschen schwierig, das war jetzt nicht unser Favorit. Mhm. Und der Klassiker Aberobello, also die Trulli-Städtchen, das auch UNESCO-Welterbe ist, Das haben uns die Gastgeber alle einheitlich eigentlich als Disneyland beschrieben. weil es ist lohnenswert, dorthin zu fahren, aber man muss wissen, auf was man sich einlässt, auf den Trubel, auf den man sich einlässt. Hatte man aber die Trulli schon überall am Wegesrand und hat sie auch überall schon gesehen. Da kann man sich aussuchen, auf was man Lust hat, wenn man da ist.
Wobei wir eine Alternative empfohlen bekommen haben.
Die da wäre?
Rotando. Ja. War bei vielen Gastgebern dann, dass sie gesagt haben, ne, fahrt lieber dahin, da ist es noch ein bisschen ursprünglicher, irgendwie netter. Das haben uns dann viele stattdessen empfohlen.
Lasst uns noch über das sprechen, was ich eingangs auch erwähnt habe, über das Thema Essen. Wir haben schon festgestellt, es gibt gute Restaurants, es gibt tolle Möglichkeiten auszugehen. Was war so für euch so eure Highlights, sage ich mal, kulinarisch? Habt ihr was mal ausprobiert oder bleibt man dann doch eher bei denen, ich bin in Italien, ich muss auch hier Pizza und Pasta essen?
Boah, wir haben wenig Pizza gegessen und wenn wir Pizza gegessen haben, waren wir nicht so überzeugt. Wir haben schon viel ausprobiert, auch von so regionalen Sachen immer mal wieder, was so Specials waren.
Wir hatten einmal das Glück, dass wir eine Empfehlung bekommen hatten von einem Restaurant, in dem wir am Essen waren, von sehr netten deutschsprachigen Rückeinwanderern. Die waren Italiener, die nach Deutschland ausgewandert sind und wieder zurückgekommen sind. Und die uns dann netterweise, weil sie mit uns sich ein bisschen unterhalten hatten, einen Tipp für den nächsten Tag in einem anderen Restaurant gegeben hatten, das wir niemals gefunden hätten. Das war wirklich auf einer Kreuzung irgendwo im Nirgendwo. Und wir sind reingekommen, haben uns an den Tisch gesetzt.
Der Laden war auch voll.
Der Laden war voll, ja.
Aber auch nur mit Einheimischen.
Ja, genau, nur mit Italienern, die da waren. Und mit lauter Familien und auch schon in einer total wirklich urigen jetzt. Dicke Steinmauern, Scheunen. Ich weiß nicht, Scheune nicht so richtig, aber so ein ganz uraltes Gebäude. Wir setzen uns hin, die anderen, die reingekommen sind, setzen sich auch hin und bekommen sofort Sachen auf den Tisch gestellt. Wir denken erst, okay, es ist ein Stammgäste, die wissen schon, was sie kriegen, war eine große Familie, aber dann ging das bei uns auch los und es wurde Hallo gesagt und dann kamen die ersten Flaschen. Ich glaube, erst kam die Wasserflasche, die Weinflasche, dann kam auf einmal Teller und nicht nur der Brotteller, sondern dann kam Teller, bis der ganze Tisch vollgestanden hat mit Tellern und Teller auf den Tellern gestanden hat. Also es waren wirklich gestapelt. Und es hat keiner zu uns etwas gesagt. Und uns wurde das auch von unseren Tippgebern nicht gesagt, was uns erwartet.
Es ging einfach los. Und dann hat es nicht mehr aufgehört gefühlt. Aber ich weiß nicht, das war eigentlich nur so als Mittagssnack gedacht. Deswegen waren wir, glaube ich, auch vielleicht mit der Menge irgendwann ein bisschen überfordert. Es war natürlich alles köstlich, aber...
Aber habt ihr für alle 600 Teller auch zahlen müssen? Oder also wie lief das ab?
Aber es war auch nicht dramatisch.
Es war gar nicht teuer. Mhm. Also ich glaube, das waren für das komplette Essen. Und wir haben lange gesessen und gegessen. Wir haben erst aufgehört, als wir nicht weiter essen konnten. Und wir haben unter 30 Euro bezahlt für alles pro Person.
Oh wow, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Namen, wenn ihr den noch habt.
Den haben wir als Geheimtipp natürlich noch.
Okay.
Das findet man dann in unseren Reiseunterlagen.
Also, ihr seid nicht verhungert, ihr habt gut geschlafen, habt viel entdeckt und was ist denn euer Fazit jetzt zu eurer Reise oder beziehungsweise zu den Regionen? Ist es dieses, muss man mal gesehen haben, weil es anders ist nochmal als das traditionelle Standard-Italien oder ist es dieses traditionelle Italien?
Also ich war bisher nur im Norden unterwegs Italiens, bis zur Toskana ungefähr. Und als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe und mir auch nochmal die Bilder angeschaut habe und auch nochmal gesehen habe, wie abwechslungsreich das ist, habe ich echt gedacht, boah, wir haben so viel erlebt und sind durch Gebirge gefahren, sind am Meer gewesen, sind in Städten gewesen. Es war wirklich super, super schöne Orte dabei. Ich bin immer noch, also ich fand, alles war seine Reise wert, so gesehen. Ich bin immer noch überrascht davon, wie Kalabrien sich irgendwie angefühlt hat, wie es war, da unterwegs zu sein, wie gastfreundlich es einfach war. Auch wenn es teilweise vielleicht irgendwie auch mal eine sehr verlassene Stadt dabei war. Oder das war irgendwie so eine Überraschung für mich, jedes Mal da in den Orten anzukommen.
Sandra?
Ich würde auch beides miteinander kombinieren, Apulien und Kalabrien, um da ein tolles Gleichgewicht zu bekommen. Apulien schon ein bisschen besser ausgebaut, vielleicht ein bisschen mehr typisch, was man als Italienreisender kennt. Und dann Kalabrien einfach entdecken und die Überraschung finden.
Dann danke ich euch beiden für den kleinen Italien-Ausflug, beziehungsweise den kleinen großen Italien-Ausflug. Und wenn ihr jetzt auch Interesse habt, das Restaurant herauszufinden oder eure nächste Apulien-Sizilien-Reise zu planen und alles, was noch dazu gehört, dann meldet euch doch gerne bei uns. Lieben Dank euch.
Danke dir, Toni. Danke.